Die Netzkonferenz Republika. In the meantime. Auf Radio 1.
Falls Sie Eltern sind von schulpflichtigen Kindern, dann fragen Sie sich vielleicht, wo denn dieses digitale Klassenzimmer eigentlich ist, von dem immer alle reden. Dieses vernetzte Klassenzimmer, in dem Kinder lernen, Lehrerinnen und Lehrer erklären können und alle miteinander in einem produktiven Austausch stehen. Also nicht ab und zu mal eine Schalte, sondern Unterricht, halt online. Klar, Schule ist in Deutschland Ländersache, aber wir haben ja eine Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für die Digitalisierung und die wird auch zu sehen sein in einem Video auf Republika TV und hier ist sie jetzt zu hören. Schönen guten Abend, Dorothee Bär.
Hallo, schönen guten Abend aus dem Deutschen Bundestag.
Sie haben 3 schulpflichtige Kinder. Waren die in dem vergangenen Jahr im digitalen Klassenzimmer?
Naja, mal so, würde ich sagen. Also es sind ja alle 3 in unterschiedlichen Klassen, in unterschiedlichen Jahrgängen. Und tatsächlich macht es einen Unterschied jetzt auch für mich, auch als Mutter, ob ich jetzt Kinder habe in der Grundschule oder im Gymnasium. Im Gymnasium hat es eigentlich ganz gut funktioniert. In der Grundschule gab es diese einzelnen Schalten, die Sie erwähnt hatten. Ich gebe aber zu, dass ich auch jetzt gerade bei unserem Jüngsten, weiß ich nicht, ob das geklappt hätte, stundenlang nur vor dem Bildschirm zu sitzen. Das ermüdet mich ja auch sogar.
Also Sie sagen, in der Gymnasialstufe hat es geklappt. Glückliches Bayern, kann ich da sagen. Erzählen Sie uns doch mal davon, wie sieht's denn aus im digitalen Klassenzimmer?
Naja, also ich würde jetzt nicht sagen, obwohl ich natürlich sage, dass das Bundesland großartig ist, da werden Sie nicht anderes erwarten. Aber wir haben natürlich schon die Situation, dass wir jetzt nicht sagen können, in welchen Bundesländern läuft es total prickelnd, sondern wir haben eine Situation, die nicht nur von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, sondern oft innerhalb auch der Stadt, die eine Schule macht, die andere Schule macht nicht. Also wir haben meines Erachtens noch viel zu wenig Vergleichbarkeit, noch viel zu wenig auch gleichwertige Standards in ganz Deutschland. Das heißt, der Aufholbedarf war natürlich enorm und das hat Corona noch mal ganz deutlich gezeigt. Ich finde, dass es immer noch zu langsam geht und auch wenn Sie richtig gesagt haben, dass wir als Bund theoretisch nicht zuständig sind, sehe ich mich schon als Politikerin oder auch als Bundespolitikerin in einer moralischen Verpflichtung, dass wir was tun, was wir auch mit dem Digitalpakt Schule ja bewiesen haben, den wir auch von 5 Milliarden nochmal auf 6,5 Milliarden erhöht haben, weil da noch sehr viel Luft nach oben ist, was dieses digitale Klassenzimmer oder die digitale Schule an sich betrifft.
Jetzt klingen die Summen aus dem Digitalpakt Schule enorm. Allerdings werden die nur tröpfchenweise abgerufen und den gibt es ja schon vor der Pandemie wurde der aufgesetzt. Woran liegt das? Also warum kommt das nicht aus dem Quark?
Na, die Mittel sind jetzt bereits zum allergrößten Teil abgeflossen. Die Analyse, die Sie jetzt sagen, die war aus dem letzten Jahr. Da war der größte Hemmschuh für den sehr zähen Mittelabfluss zuerst, dass die Voraussetzungen für die Beantragung zu hoch waren. Da musste jede Schule ein eigenes Medienkonzept vorlegen. Da habe ich mich massiv dafür eingesetzt, dass wir viel lebensnäher, viel pragmatischer werden, dass eben nicht mehr jede Schule ein gesondertes Konzept vorlegen muss. Und seitdem das so ist, hat sich der Mittelabfluss eben stark beschleunigt und das Geld kommt endlich da an, wo es gebraucht wird. Und ich durfte in den letzten Wochen sehr viele Schulen besuchen, wo mir Direktorinnen und Rektoren auch gezeigt haben, wo die Bundesmittel auch stecken. Gott sei Dank war das dann jetzt auch nochmal ein Turbo, der da eingeschaltet wurde. Aber im letzten Jahr war es auch wesentlich viel zu langsam, bis die Mittel geflossen sind, das stimmt.
Wo stecken Sie denn jetzt die Mittel?
Also wir haben ja die Mittel jetzt halt auch, bin ich auch froh, dass wir das nochmal erweitert haben. Die stecken natürlich in mobilen Endgeräten, die stecken aber natürlich auch jetzt bei der Ausbildung, bei der Finanzierung von IT-Administratoren. Wir haben die digitalen Endgeräte für die Lehrkräfte ermöglicht. Wir haben die digitalen Endgeräte für Kinder ermöglicht, die jetzt nicht aus betuchten Familien kommen. Und wir haben jetzt auch nochmal zusätzlich ein Aktionsprogramm ja gestartet, Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche. Da gibt es auch nochmal zusätzliches Geld, auch zum Abbau von Lernrückständen, zur Förderung frühkindlicher Bildung, für Freizeit, für Ferien, für Sportaktivitäten, aber auch insgesamt für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule.
Jetzt hört man hier in der Region und auch deutschlandweit förmlich das Aufatmen aus den Bildungsverwaltungen. Endlich kann alles wieder so werden, wie es vorher war, wenn es weitergeht mit den Inzidenzzahlen wie bisher.
Nein.
Präsenzunterricht haben wir immer schon so gemacht. Und das ist ja auch klar schön, wenn die Kinder wieder gemeinsam unterrichtet werden können und Eltern das nicht nochmal so nebenher miterledigen müssen. Aber befürchten Sie nicht, ich höre Sie ja schon aufschreien, nein, aber befürchten Sie denn nicht, dass das, was jetzt so mehr oder weniger aus der Not heraus passieren musste, aus dem Zwang heraus wieder abgeschafft und eingestampft wird?
Ja, also da werde ich massiv dafür kämpfen, dass das nicht passiert. Also ich möchte überhaupt kein Vor-Corona mehr haben. Ganz im Gegenteil. Wir müssen natürlich das, was wir jetzt gelernt haben, was wir eingeübt haben, das ja immer noch nicht perfekt ist, natürlich weiter ausbauen. Und wir brauchen in unserem Bildungssystem auch grundsätzlich ein Update, weil es auch um eine Neuausrichtung der Bildungslandschaft geht. Wir brauchen an jeder Schule eine eigene IT-Fachkraft für Systemintegration. Aber Technik alleine wird es auch nicht richten. Also Lehrprozesse, Lernprozesse müssen neu gestaltet werden, damit unsere Kinder und Jugendlichen auch zeitgemäße Kompetenzen haben. Wenn ich jetzt schon weiß, dass über 60% der Kinder in der Grundschule später mal in Berufen arbeiten, die es im Jahr 2021 noch gar nicht gibt, dann muss ich sie natürlich ganz anders auf die Welt vorbereiten. Digitales Lernen muss selbstverständlich sein. Meine Partei plädiert auch neben dem Digitalpakt Schule für einen Digitalpakt Kita, dass wir da auch sagen, natürlich immer quantitativ, qualitativ, auch angemessen dem jeweiligen Lebensalter, aber so Punkte wie Gamification, also Serious Games in den Unterricht reinzunehmen. Dann die Fragestellung, dass ich eben neben Lesen, Schreiben und Rechnen lernen, auch Grundzüge des Programmierens schon in der Grundschule haben kann. Also ein weiter so oder ein haben wir immer schon so gemacht, auf keinen Fall. Und das Schöne ist ja, keiner hat sich die Pandemie gewünscht, aber die Pandemie hat natürlich dazu beigetragen, dass diese Ausrede, was alles gar nicht geht, nicht mehr funktioniert, weil es ging ja dann doch plötzlich. Also nein, kein Vor-Corona mehr, sondern das Beste rüberretten in einen hoffentlich bald nach Corona.
Die Staatsministerin für Fragen der Digitalisierung, Dorothee Bär, ist auf der diesjährigen Ausgabe der Republika dabei, wenn über das digitale Klassenzimmer diskutiert wird, von dem viele Kinder, Lehrerinnen und Lehrer und auch Eltern in der Pandemie unterschiedlich viel gesehen haben, um mal das Mindeste zu sagen. Manche Schulen haben das gut hinbekommen, andere weniger bis gar nicht. Manche Lehrerinnen und Lehrer haben sich das nötige Know-how draufgeschafft, zum Beispiel auf Twitter, im Twitter-Lehrerzimmer oder andernorts. Andere waren gar nicht anzutreffen. Willkommen nochmal, Frau Bär.
Hallo, Frau Weber.
Schon jetzt wird wieder sehr viel über die wirtschaftlichen Schäden und Folgen gesprochen aus der Pandemie, die Schulden, die Deutschland aufgenommen hat. Dann wurde in Unternehmen sehr viel reingebuttert. Stichwort Lufthansa. Die Bundesregierung hat sich das 9 Milliarden Euro kosten lassen. Schule und Bildung dagegen haben nicht Prio 1 in Deutschland. Befürchten Sie nicht, dass dieser Bereich jetzt wieder in seinen Dornröschenschlaf zurückfällt, wenn das Hauen und Stechen losgeht?
Na, das darf natürlich nicht sein. Also ich habe ja auch sehr viele Mütter, auch als Mitarbeiterinnen, und die haben schon letztes Jahr gesagt, also warum wird nicht so viel getan, weil wir auch als Mütter, zum Beispiel Väter sicherlich auch, aber besonders die Mütter gar nicht die Kraft haben, auch jeden Tag eine Demo anzuzetteln und auf die Straße zu gehen und zu sagen, was da alles nicht läuft. Und für mich ist es tatsächlich so, dass ich ja selber nicht nur Politikerin bin, sondern Mutter und habe auch an vielen Tagen im letzten Jahr Erfahrungen sammeln dürfen, wie es funktioniert oder eben nicht funktioniert zwischen Homeoffice und Homeschooling. Und ich glaube schon, dass Eltern insgesamt jetzt auch lauter werden, was auch zwingend notwendig ist, weil wir uns auch mit dem Mangel an digitaler Bildung, gerade in den letzten Jahren, gerade vor Corona, meines Erachtens immer auch an den Kindern versündigt haben. Ich habe auch im letzten Jahr, auch wenn es immer verboten werden sollte, einen Jugendbeirat ins Leben gerufen, um auch gerade Kindern und Jugendlichen eine eigene Stimme zu geben, nicht nur einmalig, sondern auch als Dauereinrichtung, weil es eben nicht geht, dass Kinder nicht die Lobby haben, die sie eigentlich verdienen, beziehungsweise nicht nur Kinder, sondern auch Familien als Ganzes.
Aber daran wird sich ja nichts ändern. Sie sagen, die Eltern sollen lauter sein. Ja gut, aber denen fehlt ja eben genau die Lobby, die, keine Ahnung, eine Lufthansa, ein Automobilbauer eben hat.
Na, deswegen sage ich ja, dieser Jugendbeirat unterstützt mich auch in meiner täglichen Arbeit, weil Kinder auch andere Vorstellungen haben, Jugendliche andere Vorstellungen haben. Merkt man ja selber, ich weiß nicht, ob Sie Kinder haben, aber man denkt ja immer, die eigene Kindheit ist noch nicht so lange her. Und wenn ich mit meiner Teenagerin vor allem spreche, dann sagt sie ja, auch wenn ihr immer behauptet, ihr versteht uns, man kann sich auch nicht eins zu eins hineinversetzen, wenn man eine Kindheit und Jugend ohne Pandemie hatte. Und da ist natürlich was dran und deswegen müssen die auch an den Entscheidungen zwischen eine Stimme bekommen.
Jetzt sind Sie seit 2002 im Deutschen Bundestag. Von 2013 bis 2018 waren Sie Staatssekretärin im Ministerium für Verkehr und Stichwort digitale Infrastruktur. Seit 2018 sind Sie jetzt die Beauftragte der Bundesregierung für Digitalisierung. Tragen Sie selbst auch Verantwortung für dieses verpatzte letzte Schuljahr, für die Probleme, für die daraus größer gewordene Bildungsungerechtigkeit?
Ehrlicherweise nicht, weil tatsächlich ich immer gescholten wurde all die Jahre, dass ich mich als Bundespolitikerin andauernd in Länderhoheiten einmische. Also wenn ich an irgendwas Schuld trage, kann ich ganz selbstbewusst in dem Bereich sagen, dass ich mich da nie habe irren lassen. Ich habe die ersten digitalen Bildungsgipfel im Kanzleramt sofort nach Amtsantritt 2018 auch ins Leben gerufen. Das heißt auch die Roundtables, die ich gemacht habe, dann auch mit der Kultusministerkonferenz. Es hat mich bei meinem zweiten großen Gipfel ein ganzes Jahr lang gekostet, die KMK zu überzeugen, dass sie sich mit mir an einen Tisch setzen. Hat dann auch geklappt und in der Pandemie hat es dann keine 12 Monate gedauert, bis die Zusage kam, sondern nur 12 Minuten. Das heißt, ich kann bei dem einen oder anderen Politikfeld vielleicht sagen, ja, da hätte ich auch schon früher was machen können. Bei der digitalen Bildung muss ich sagen, bin ich schon auch persönlich stolz darauf, dass ich das Thema so gepusht habe und mich nicht habe davon abbringen lassen all die Jahre.
Jetzt ist Bildung Ländersache. Wie eifrig Schulen dran arbeiten, auch digitalen Unterricht erteilen zu können, ist ja dann meistens, meine Erfahrung, den einzelnen Lehrpersönlichkeiten überlassen. Wird sich daran nach dem vergangenen Jahr ganz grundsätzlich was ändern? Also braucht man immer so einen Außenborder, so eine Person, die sagt, okay, ich mach's?
Also ich habe jetzt auch, weil wir gerade bei unserer mittleren Tochter geschaut haben, an welche Schule die geht, habe ich tatsächlich auch sehr stark die Rektoren und Rektorinnen interviewt, wie es denn mit der digitalen Bildung ausschaut und habe die dann auch nicht rausgelassen. Gebe aber zu, dass ich auch sehr stark immer dahinterher bin, dass auch vor Ort die Schulen mehr Beinfreiheit bekommen, weil ja schon oft, wenn ich jetzt mal die Rektorin oder den Rektor nehme, die haben auf der einen Seite das Kultusministerium im Nacken, auf der anderen Seite aber jetzt auch nicht die Durchschlagskraft ihrem Lehrerkollegium gegenüber, dass die etwas mehr Autonomie bekommen, weil man natürlich vor Ort am besten auch weiß. Mein Instrumentenkasten sähe so aus, dass wir auch eine Art Gütesiegel bekommen. Was ist jetzt auch an den Lehr- und Lerninhalten in Deutschland datenschutzrechtlich unbedenklich? Was ist pädagogisch sinnvoll? Wir brauchen also auch eine Whitelist geprüfter Anwendungen, aus denen die Schulen dann direkt auswählen können. Da hat sich jetzt auch einiges getan. Wir haben jetzt auch es geschafft, zum Beispiel auch mit dem Hasso-Plattner-Institut, mit den eigenen Schulclouds, aber auch mit eigenen Plattformen auch nochmal Lehr- und Lerninhalte bereitzustellen, wo auch sich die Lehrerin aus Schleswig-Holstein genauso bedienen kann wie jetzt der Lehrer aus Baden-Württemberg, dass da auch nicht immer 16 Mal das Rad neu erfunden wird.
Dorothee Bär, Staatsministerin im Kanzlerinnenamt für Fragen der Digitalisierung. Vielen Dank für die Zeit.
Danke, Frau Weber.
Schönen Abend für Sie.
Für Sie auch.